YouTube. Okay, wir sind gerade im Daniel. Daniel 2. Und Daniel 2,24. Vorgeschichte: Der König hat einen Traum bekommen von Gott. Und alle seine Traumdeuter, Wahrsager, Weisen und Chaldeer ruft er zusammen und stellt sie auf die Probe und also König Nebukadnezar und sagt, ich möchte nicht nur, dass ihr mir den Traum deutet, sondern ich will, dass ihr mir sagt zuerst, was für einen Traum ich hatte. Und dann müsst ihr mir erklären. Ne? Und die kommen ziemlich ins Stottern, weil das können sie nicht. Ja. Niemand kann die Gedanken des anderen hören oder sehen. Das kann auch nicht mal Satan, glaube ich, unsere Gedanken hören. Und der Einzige, der wirklich uns verstehen kann und wirklich hören kann, ist Gott. Deswegen ist es schön, dass man einfach im Herzen, in seinen Gedanken zu Gott beten kann und ihn preisen kann. Und das hat genauso viel Gewicht für Gott, wie wenn man es laut macht. Ne? Außer in der Gemeinde. Da ist es wichtig, dass wir die Geistesgaben laut machen, weil wir nicht sitzen, um uns bedienen zu lassen, um hier rauszugehen und angesprochen zu sein oder irgendwie berührt worden zu sein oder sonst was oder mal abzuschalten vom Alltag, sondern wir kommen hierher, sagt Paulus, und treffen uns, um den anderen zu ernähren. Und das kann der Kleinste machen, ein Baby in Christus, genauso wie ein Ältester in der Gemeinde. Der Heilige Geist wirkt in uns gleichermaßen. Jeder hat sein Maß bekommen, aber wir alle sind befohlen, uns zu lieben, praktisch. Ne? Aber hier sagt der König jetzt alle im ganzen Land, alle Wahrsager, Zauberer, Chaldeer und was auch immer da noch war, sollen umgebracht werden. Ne? Und Daniel und seine drei Kumpanen, Sadrach, Mesach und Abednego, oh, den kriege ich nicht hin, Abednego, sollen mitgetötet werden. Ne? Und das würde dieses Geniale an diesen vier Leuten von all den Juden, die dort sind, die einzigsten vier, die gesagt haben, wir halten uns an den Ernährungsplan, den Gott uns gegeben hat, wir demütigen uns unser Gott. Und Gott segnet sie und stellt sie höher als alle anderen. Und hier sind die vier wieder und kommen zusammen im Gebet. Beten dafür, dass Gott ihnen Weisheit gibt über den Traum. Ne? Und Daniel bekommt diesen Traum in der Nacht, haben wir letztes Mal gelesen. Und Gott lässt ihm genau den gleichen Traum, den Nebukadnezar gegeben hat, den lässt er Daniel träumen. Und gibt ihm gleichzeitig die Bedeutung. Und da sind wir jetzt, Vers 24. Daraufhin ging Daniel zu Arioch, den der König beauftragt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er nahm ihn beiseite und sprach zu ihm: Bring die Weisen von Babel nicht um. Führe mich vor den König, so will ich ihm die Deutung verkünden. Darauf führte Arioch den Daniel rasch vor den König und sprach zu ihm: Ich habe unter den Weggeführten von Juda einen Mann gefunden, der dem König die Deutung wirklich verkünden will. Der König antwortete und sprach zu Daniel, dessen Name Belsasar war: Bist du imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe, und seine Bedeutung mitzuteilen? Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, das können Weise und Wahrsager und Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat dem König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so. Kein Mensch kann dir das sagen, doch keine dämonische Kraft. Es gibt nur einen Gott, der Gott des Himmels. Und der hat dir diesen Traum gegeben. Mutig, ne? Dir, König, stiegen auf deinem Lager Gedanken drüber auf, was nach diesem geschehen werde. Und da hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Das ist interessant. Da liegt ein heidnischer König, der, was weiß ich, wie viele hunderte Götzen anbetet, so ein, der an Macht hat und reich ist, und der liegt auf seinem Lager und ist absolut, führt ein Leben absolut gegen Gott, ne? So ein, aber Gott kommt zu ihm im Traum und hört ihm zu in seinen Gedanken, wie ein Gesetzer da liegt und sagt so, was wird wohl passieren, wenn ich mal nicht mehr bin? Wie wird wohl mein Reich weitergehen? So ein, wer wird wohl mein Reich tragen? Und Gott kommt und gibt ihm eine Antwort drauf. Das ist interessant. Und da macht es auch viel mehr Sinn, wenn Paulus halt sagt, so ein, sei ehrfürchtig unter der Regierung, unter der Gott dich gestellt hat. Ne? Weil da ist nicht einer, die nicht von Gott eingesetzt ist. Also jeder, der Beamtest ist oder für einen Staat arbeitet, ein Politiker ist oder sonst irgendwas, ein Polizist oder ein Lehrer oder was auch immer, aber alle, die vom Staat aus Gewalt üben, zum Guten hoffe ich, so ein, aber auch zum Schlechten, aber all die hat Gott eingesetzt. Die ganze Weltpolitik. Alle die, die Macht haben in irgendwelchen Religionen, Gott setzt die ein, sagte, und im Endeffekt dienen sie ihm. Selbst wenn sie gegen seinen Willen hadern oder werkeln, ist es trotzdem Gott, der alles in seiner Hand hat und in seinem Blick und alles bauen lässt. Ne? Und wir haben es gesehen beim Pharao, als Mose hinkommt, so ein, da steht dann, dass Gott dem Pharao sein Herz verstockt hat. Ne? Bis zur 10. Plage. Und auch danach noch ist es ein Gefäß der Unehre, den Gott zur Unehre erschaffen hat. So ein, wer kann damit Gott hadern? Ja. Und deswegen kann ich mich auch beruhigen, wenn ich so den Lauf der Zeit sehe und wie die Politik Sachen entscheidet und wie ein Wandel ist in Religion und in Ethik und im normalen moralischen Leben hier. Und da kann ich ruhig sein und sagen, ja, mein Gott ist da mittendrin, so, und der verpasst nichts. Im Endeffekt geht es nur darum, dass ich Gott treu bin. Und selbst wenn alle um mich drumherum untreu sind und ihren eigenen Wandel habt, dann zählt im Endeffekt nur, wie laufe ich mit Gott und wie ist mein Herz zu Gott gerichtet. Und du siehst hier Daniel und die anderen drei, wie Gott sie segnet, wie sie krasse Wunder erleben, wie sie ein Zeichen setzen in dieser Welt dort so und sogar Nebukadnezar zum Glauben führen. Ja. Die Welt braucht nicht eine große Kraft in der Christenheit. Das, was die Welt wirklich braucht, sind wenigstens eine Handvoll Menschen in jeder Stadt, so die wirklich Gott nachfolgen, so, und die wirklich Gott suchen und die es ernst meinen, die einfach Gott so lieben, wie er ist, und die Gott mehr fürchten als Menschen. Ja. Mir aber, Vers 30, ist dieses Geheimnis nicht durch eine Weisheit, die ich vor allem Lebenden voraus hätte, also ist nicht von mir aus, weil ich der tolle Daniel bin, geoffenbart worden, sondern damit dem König die Deutung bekannt gemacht werde. Und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Du, o König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden waren aus Erz, seine Oberschenkel aus Eisen und seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Und du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurde Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt und sie wurden wie Spreu auf der Sommertenne und der Wind verwehte sie, so dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, der wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Schön interessant. Ich glaube, die meisten Christen wissen, worum es hier geht, so, aber ich finde es ja trotzdem einfach nur krass, dass Gott tausende Jahre vorher schon die ganzen großen Weltmächte offenbart und festsetzt und sagt, wann sein Reich kommt. Ne? Das Haupt wird dann nachher sagen, das bist du, König. Ne? Das Babylonische Reich und die ganzen Zahlen und bla, das mache ich dann in Daniel 7. Da kommt es nochmal mit den Tieren. Ich will mich hier heute nicht groß aufhängen, nur dass wir schon mal gehört haben. Das Silber, die Brust und die Arme ist das Reich, was nach Babylon kommt, und das war Medo-Persien. Und danach sind Bauch und Lenden, das Erz, ne? Das war Griechenland. Und dann wurde Griechenland gestürzt von Eisen, seinen Oberschenkeln, das Römische Reich, ne? Durch Alexander den Großen und dann zum Schluss die Füße, teils aus Eisen, teils aus Ton. Ne? Und das ist dieses später wiederhergestellte Römische Reich, das, was wir jetzt noch sind. Ne? So ein Teil von Rom, von der Stärke Roms und ein Teil von Ton, was auch immer das ist. Ne? Das Neue halt. So irgendwie vorhanden, aber kann sich nicht verbinden. Ne? Und wächst unaufhörlich. Und dann sehen wir hier das letzte Reich, in dem Menschen unter einem König sein werden, und das ist, fängt an mit einem Stein. Ne? Dieser kleine Stein, der sich losriss, ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild einfach zerkloppte. Ne? Und wir wissen, im Neuen Testament hat Jesus von sich gesagt, erster Stein. Ne? So ein erster Eckstein, erster Stein, auf dem wir unseren Glauben bauen, so ein der Felsen. Ne? Und Jesus wird kommen und nach der Trübsal, wird er die Könige, die dann sind, und das werden wir noch später sehen, diese 10 Füße sind auch für eine Offenbarung mit 10 Hörnern, ne? Und dann kommt ein 11. Horn dazu, das ist der Antichrist, so ein, aber ist jetzt auch egal. So, aber jedenfalls, Jesus wird die zertrümmern, an einem einzigsten Moment, nämlich wenn die Zeit der Gnade vorbei ist, ne? Wenn die Zeit erfüllt ist, die 7 Jahre Gericht, da wird der Himmel sich öffnen und Jesus wird da sein und alle Menschen werden zu ihm entrückt, ob nur gläubig oder nicht gläubig. Und die Welt wird einfach vergehen, so, und alle Menschen stehen vor Gericht. Ne? Wir gehen durchs Feuer, durch die Feuertaufe werden dort alle Werke, die hier unten sind, und alles Alte wird verbrannt. Und nur dieser neue Mensch kommt mit seinen Gaben. Ne? So, und darauf freue ich mich. Und der Rest bekommt auch sein, das, was er verdient hat, das, was er sich erwählt hat. Ne? So, und im Endeffekt ist dann dieser große Berg, den niemand mehr zum Einsturz bringt. Ne? Mit dem tausendjährigen Reich, was dann übergeht, dann zum neuen Jerusalem in der Ewigkeit. Im neuen Himmel und Erde. Da, wo Jesus unser König ist und regiert über alle Menschen. Vers 35. Da wurde Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt. Hatten wir es schon? Und so wurden wie Spreu, ja. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Nun wollen wir vor dem König auch seine Deutung verkündigen. Du, König, bist ein König der Könige, dem der König des Himmels das Königtum, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere oder des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Und Daniel erinnert hier den König und kommt zu ihm und sagt zu ihm, hey, König, du brauchst dich nicht brüsten. Alles, was du hast und alles, was du bist und alle Türen, die dir aufgehen und alles, was dir glückt, deine ganze Macht und Weisheit und deine Taktik und so weiter, so all das hat dir Gott in der Hand gegeben, als Werkzeug. Ne? Wenn ich das lese, dann macht mich das demütig, weil ich dann denke so und drüber nachdenken muss, okay, dann kann ich mich auch nicht rühmen über die Dinge, die bei mir gut laufen oder die ich habe. Alles, was wir haben, hat Gott uns gegeben, um es einzusetzen, um es zu verwalten. Und von daher, wenn du Talente hast oder irgendwas, wo du gut drin bist, irgendwas, und wenn es eine Gabe ist, gerne Leuten zu dienen oder gerne zu geben oder zu beten oder wenn du gut im Singen bist oder in der Erbauung oder wenn du gut bist in der Ermahnung, ne, wir brauchen auch Leute, die uns ermahnen und auch Fehler sehen, so ein, dann schäm dich nicht deswegen, sondern geh damit zu Gott und sag so ein, okay Gott, du hast mich so gemacht, ich hab das, lehre mich, wie ich das einsetzen kann, so ein, um meinem Bruder oder meiner Schwester zu dienen. Ne? Alles, was du besitzt und alles, was du bist, das kommt aus Gott. An, irgendwo im Neuen Testament steht oder im Alten, ich glaube im Neuen, alles Gute kommt von Gott, von oben. Ne? Vergiss nicht, dass Gott mit dir ist und für dich ist. Aber vergiss auch nicht, dass er der König ist und dass er herrscht und regiert, dass wir eine Schöpfung sind, ein Geschöpf. Und auch wenn er uns so sehr liebt, dass er alles aufgibt und alles bezahlt, so damit wir frei sein können, auch wenn wir es nicht verdienen. Aber selbst wenn er eine Ewigkeit für uns bereithält, wo er mit wohnen wird, mit uns, ewig. Und das versprochen ist, also er kann nicht einfach irgendwann sagen, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt gehe ich. Sondern er will bleiben. Ne? Selbst wenn er, wenn er sagt, dass wir ihn Papa nennen sollen, also nicht nur Vater, sondern Papa. Jemand, an den ich mich kuscheln darf, an jemanden, zu dem ich im Vertrauen hingehen kann, und ihn vertrauen kann, mich ausruhen kann, wo ich weiß, ich bin geliebt und willkommen. Darf ich trotzdem nicht vergessen, ich bin Mensch und ich bin erschaffen und ich bin nicht Gott. Wenn ich manche Brüder und Schwestern heute so sehe, dann bin ich traurig, weil die Welt so viel in Besitz nimmt und irgendwie so wenig, also Gott immer mehr schwindet so im Alltag. So nicht mehr laut ist, nicht mehr klar ist, nicht mehr hörbar ist. Ich bin dankbar für die Menschen, die ich hier kenne, die im Glauben laut leben, aber ich kenne Pastoren, die haben es echt schwer. Das sind die Leute, die machen dann eine Show alleine. So, niemand macht irgendwas, so, der Pastor macht alles. Ist super traurig. Die Leute kommen hin und wollen unterhalten werden und wollen bespaßt werden, wollen miteinander quatschen und aber die Sehnsucht schwindet immer mehr, je näher der Tag kommt, der Trübsal, dass die Menschen auch an Gottes Kraft glauben. Ne? So wie Paulus sagt, in den letzten Tagen haben die Menschen eine Form von Gottesfurcht, aber seine Kraft verleugnen sie. Ich kann es beobachten. Ich sehe das auch in mir. Ich will das gar nicht. Ich würde gerne Angst leben, aber ich kann es nicht. Ob das nun die Zeichen der Zeit sind oder einfach mein Fleisch, das noch gebrochen wird, ist jetzt dahin, aber ich sehe, wie Gottes Kraft auch gar nicht mehr erwartet wird heutzutage so oft. Es wird alles menschlich und logisch geklärt und gelöst. Es wird erst menschlich vorbereitet, bevor man irgendwas anfängt. Es wird immer weniger und weniger gefragt, was will denn der Schöpfer? Und wir haben ja gesehen, er ist ein Gott, der wirklich redet. Ne? Vergiss das nicht. Gott ist ein lebendiger Gott, eine Person, die da ist und die reden will. Ob nur zu Heiden, so wie Nebukadnezar, oder zu seinem Volk Israel, wie durch Daniel. Daniel, seine Besonderheit war nicht, dass er irgendwie ein großer, weiser, toller Mann war, der einfach alles hinbekam, sondern es war einfach nur ein Typ, so wie du und ich, so ein Mann, der aber gesagt hat, Gott ist lebendig, ich komme zu ihm mit meinen Sachen und der wird reden. Und dann redet Gott auch. Ein Mann, der kommt und sagt mit dem Problem gehe ich zu Gott und entweder wird er mich retten oder ich werde dann bei ihm sein. Dann wird er mich nicht retten und er kommt in den Feuerofen. Ein Mann, der sagt, ich werde nicht aufhören, zu meinem Gott, mit meinem Gott zu reden. Das ist das Wichtigste für mich überhaupt. Das ist mein Lebenselixier, die Zeit mit meinem Schöpfer persönlich. Und er betet und kommt deswegen in die Löwengrube. Und Gott bringt auch die Löwen zum Schweigen, genauso wie er, wenn wir ein gesundes Gebetsleben haben, Satan zum Schweigen bringt. Kraftlos macht und wirkungslos. Wenn es eine Sache gibt, an die du arbeiten musst als Christ, um Gott zu gefallen und dir zu gefallen, dann ist es die Beziehung zu Gott. Die löst alles. Jesus hat das versimpelt gesagt: Ich bin der Weinstock und du bist die Rebe, und wenn du in mir bleibst, wirst du viel Frucht bringen. Aber bist du außerhalb von mir, gibt es keine Frucht, weil die Rebe an sich kann nicht überleben. Ja. Und selbst wenn du Früchte trägst und dich von mir abschneidest, werden deine Früchte vertrocknen und vermodern. Ja. Keine neuen Samen bringen, keine neue Frucht. Vers 39. Nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du, und ein nachfolgendes drittes Reich, das Eherne wird über die ganze Erde herrschen. Und das vierte Königreich wird sein, so stark wie Eisen. Ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert, und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Dass du aber die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben, gerade so, wie du das Eisen mit dem lehmigen Ton vermengt gesehen hast. Ich habe heute mal kurz überlegt, ob diese Töpferton, ob das vielleicht, was da denn passiert ist, so die Verbindung von Kirche und Staat ist. Ja. So die Christenheit mit diesem römischen Reich. Ja. Und irgendwie funktioniert es ja, aber auch nicht wirklich. Aber ja, das war nur so eine Spinnerei. Gerade so, wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen, teils aus Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar untereinander vermischen, aber doch nicht einander haften werden. Wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. Theoretisch könnte es passen, einfach nur, Gott hat gesagt, so, du kannst nur einem Herrscher dienen. Ne? So, du kannst nicht zwei Herren dienen. Es funktioniert einfach nicht. Gib dem König, was den König ist, und gib Gott, was Gott ist. Ne? Aber wenn du beides versuchst zu verbinden und zu vereinen, es funktioniert nicht, weil diese zwei Herrscher gehen getrennte Wege, ne? Unterschiedliche Wege. Vers 44. Aber in den Tagen jener Könige, da wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Das sehen wir in der Offenbarung, ne? Diese 10 Könige und der Antichrist als Leiter. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen, er selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Ganz so, wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll, und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung, die steht fest. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht, verneigte sich tief vor Daniel und befahl, ihm Speisopfer und Räucherwerk darzubringen. Ja. Musst du heute überlegen, ob jetzt der König den Gott des Himmels Speisopfer und Räucherwerk darbringt oder Daniel. Aber wie dem auch sei, da ist dieser große König, der eine Welt regiert, und der fällt von Juden auf die Knie. Ne? So ein unbedeutender Mann. aus einem unbedeutenden Volk in seinen Augen. Mit einem kleinen und schwachen, unbedeutenden Gott. Und doch sieht er da Gottes Kraft und sein Wirken. Und das, was mir Gott immer wieder zuruft, gerade in letzter Zeit, ist: Schweige nicht. Weil ich will schweigen. Ich will meine Klappe halten. Ich will meinen Gott für mich selber leben, in vollen Zügen und ohne Kompromiss. Aber außerhalb von den Sitzungen, so wie hier jetzt, wo ich gezwungen bin, laut zu sein, aber außerhalb von da, wo ich freiwillig laut sein kann, mich entscheiden kann, wo ich die Freiheit habe, leise zu sein, ruft Gott mir momentan so sehr laut. Gott braucht momentan laute Kinder. Wenn ich die Welt gucke, die ist so verdreht und so durcheinander und von all diesen Götzen, all diesen Wunschdenken, all diesen Verirrungen und fleischlichen Lüsten und Begierden, denen sie nachjagen und doch nicht glücklich werden. Die Welt schreit richtig nach einem Retter. Und wenn du guckst, eine Erweckung fing immer nur dann an, wenn eine Person es ernst meinte und laut wurde und gesagt hat: Hey, es gibt doch einen anderen Weg. Es gibt wirklich was komplett anderes. Das ist das, was ich gebraucht habe, und das ist das, was die meisten Menschen heutzutage brauchen, weil die Leute vermischen alles. Und da sind doch wir Christen zum Teil mit dran schuld, aber es ist auch die Zeit des Endes. Aber momentan sagt Gott zu mir: Du vermischst nichts und du verschweigst nicht, sondern sei doch endlich hell und gib doch den Menschen eine Chance, sich zu entscheiden für irgendwas komplett anderes, was sie so nicht sehen und nicht kennen und nicht hören. Und wir alle, wir haben uns verliebt in dieses Neue, in dieses Andere, das, was absolut gegensätzlich ist zu dem, was die Welt mit allen Religionen uns offenbart und sagt. Gott ist ein absoluter Gegensatz zur Welt. Es ist doch selbstverständlich, wie sollen die Menschen zum Glauben kommen, wenn sie nicht hören? Ich meine, Gott offenbart sich in Visionen, aber auch nur, weil da keine Christen sind, die laut sind. Also kommt er halt in Träumen, so wie bei Nebukadnezar hier. Und offenbart sich als Christus, gekreuzigt und wieder auferstanden. Als Lamm Gottes, als Messias. Und die Leute bekehren sich scharenweise. Das ist der Wahnsinn. Aber hier ist diese Freiheit, rauszugehen, laut zu sein, Licht zu sein. Gott muss hier nicht kommen mit großen Träumen und großen Shows und großen Wundern. Wir können rausgehen und den Menschen sagen: Hey, es gibt was komplett anderes. Lass mich davon erzählen. Ich kann mich an eigentlich, vielleicht gab es welche, aber die habe ich dann vergessen, aber ich kann mich an kein einziges Gespräch erinnern, wo die Leute, wenn ich ihnen ganz klar gesagt habe, was ich glaube und was da oben ist und wer da ist und worum es wirklich geht und dass die wirklich böse auf mich waren, dass ich ihnen das erzählt habe. Ich sehe, dass für viele das eine Geschichte ist und die sagen: Ja, okay, schön für dich, dass du da so stark glaubst und so. Ich habe da einen anderen Glauben, gut. Ne? Sag doch die Bibel, brauche ich mich nicht ärgern. Es liegt nicht daran, dass ich nicht das Evangelium erzählen kann oder nicht zu wenig Talent hatte dabei oder so. Oder meine Worte nicht klug waren, sondern für manche ist es halt eine Torheit, ist eine Geschichte und es bleibt eine Fabel und gut. Ne? Aber andere hören. Und für andere ist es keine Geschichte, sondern die wissen: Ja, das stimmt. Ich habe nichts verstanden vom Evangelium, aber ich habe die wahren Worte aus der Bibel gehört von diesem jungen, gläubigen Mann, der optisch gesehen wirklich nicht cool war. Aber die Worte, diese Wahrheit, die er mir offenbart hat, die haben eingeschlagen und das war absolut die Wahrheit für mich. Obwohl ich es nicht nachvollziehen konnte, aber das war es, was ich gesucht habe. Lass uns laut sein. Lass uns nicht schweigen, und lass uns nicht verzagen, selbst wenn da nur vier Leute stehen, die offen zur Wahrheit sind und Gott bereit sind, Gott so zu offenbaren, wie er wirklich ist. So wie Daniel, ach, Sadrach, Mesach und Abednego. Nur vier Leute vom ganzen Volk Israel, die aufstehen für Gott. Aber das reicht. Es reicht doch schon einer, so wie Josef. der aufsteht. Es reicht nur einer, so wie David, der aufsteht und von Gott erzählt und Leute kommen zum Glauben. Es reicht nur eine Handvoll Menschen, um die ganze Welt zu erreichen. Jesus hat 12 Leute gebraucht, einer davon war ein Loser, ne? Ein Feind Gottes. Und das Ding ist gewachsen und jetzt sind sogar wir Deutschen zum Glauben gekommen. Ist das nicht wunderbar? Wenn ich auf meinen Nächsten warte, auf meinen Bruder oder auf meine Schwester, dass die das tut und was bewegt und anfängt, dann ist mein Leben eigentlich schon sinnlos und vergoldend. Die anderen Juden saßen auch da und haben vielleicht auf Chancen gewartet, aber sind nicht aufgestanden. Die 4 Jungs hier, die waren bereit, alles zu opfern, aber sie sind aufgestanden und waren laut für Jahwe. Das lohnt sich. Und wenn ich irgendwas wirklich bereue, dann die Momente, wo ich nicht aufgestanden bin und ehrlich war und direkt war, weil ich Angst hatte, jemanden zu sehr zu bedrängen oder zu verletzen. Dann gucke ich zu, wie sie zurück in die Welt kommen und ich denke Mann, warum habe ich nicht ernster durchgegriffen in der Sache? Oder wenigstens klarer gewandt und gesagt, was ich wirklich denke. Aber ja, ist zu spät. Wo waren wir? Danke. Da fiel der König Nebukadnezar, genau. Der König ergriff, Vers 47, dann das Wort und sprach zu Daniel, wahrhaftig. Euer Gott ist der Gott der Götter. Hammer. Das ist ein Weltherrscher. Mit all seinen wunderbaren Göttern, die er anbetet und von denen er Kraft und Weisheit hofft, und dann kommt er zu dem Punkt dann, euer Gott ist der Gott der Götter, nicht nur der Menschen. Das ist Jahwe. Wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige. Also auch mein Herr, sagt doch jemand. Und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Darauf machte der König den Daniel groß, gab ihm sehr viele Geschenke, setzte ihn zum Herrn über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Daniel aber erbat sich vom König, dass Satrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte, Daniel aber blieb im Hof des Königs. Total krass. 4 kleine Juden kommen zum König und sind die mächtigsten Männer in dem Zirk. Irre. Weißt du, was das hier bedeutet? Dass Gott durch diesen Mut und durch diese Hingabe und durch diese Gottesfurcht diese 4 Männer Babel eingenommen hat. Weil jetzt spricht und regiert und handelt der Schöpfer selber durch seine Gläubigen. Jesus hat gesagt, wenn du im Kleinen treu bist, dann setze ich dich über Größeres. Und ich sehe so viele Christen, die rumjammern, mein Leben ist eigentlich so sinnlos, Gott benutzt mich nicht, ich höre Gott nicht, er benutzt mich nicht, und ich denke aber wenn ich dein Leben angucke und deine Entscheidung und deinen Gedanken zuhöre, wie du ein Leben denkst und führst und lebst, da kannst du dich doch nicht wundern, dass Gott dich nicht höher setzt. Wenn du Gott noch nicht mal in den kleinen Sachen, die er Gottesfurcht, in der Gottesfurcht bist und ihm vertraust, dass er das schafft und tut, wie willst du dann schaffen, über größere Sachen? Wenn du noch nicht mal über dich hinaus dienen und lieben kannst, sondern du nur damit beschäftigt bist, dir zu dienen und dich zu lieben, in Agape-Liebe und in der Heiligkeit und im Wort und in was auch immer, aber wenn du es noch nicht mal schaffst, diese Liebe anzuwenden für andere, wie willst du da für andere sorgen? Das geht gar nicht. Weil wenn du noch nicht mal dich tragen kannst, wie willst du dann andere noch mittragen? Das geht nicht. Wenn du dein Leben nicht in Ordnung halten kannst und sauber halten kannst, ohne hin und her zu wanken, wenn mal ein Sturm kommt, wie willst du da für andere sorgen? Das wäre fatal. Und deswegen sagt Jesus auch, der Größte von euch, der muss der Kleinste werden. Und das bedeutet nicht, dass der wirklich der Größte im Reich Gottes, in seinen Augen der Größte, der Allerkleinste ist ein Diener oder sonst was, sondern ich denke, das kann auch bedeuten, dass bevor man erstmal groß wird, muss man erstmal lernen, klein zu sein. Weil dann gibt Jesus immer mehr Treue und immer mehr Verantwortung und dann wird man groß und zwar in Demut und in Gottesfurcht und in Liebe. Dann hat man Gnade für die Menschen, die man dient, weil man weiß, ich benötige Gnade jeden Tag. Ja, ist egal. Also, wenn du Großes erwartest von Gott in deinem Leben, dann finde ich das wunderbar. Weil viele erwarten von Gott gar nichts. Außer, dass ihre Ehe dann funktioniert oder sie eine Ehe kriegen, ein Haus und ein guter Job und Kinder und vielleicht dann noch Enkel und alles und Programm. Wunderbar. Aber wenn du jemand bist, der sagt so, nee, ich erwarte wirklich mehr vom Glauben und ich will tiefer gehen und tiefer mit meinem Gott, ich will auch dienen und ich möchte mich hingeben, ich möchte Frucht bringen, diese ewige Frucht, diese gute Frucht, wenn du jemand bist, der sagt so ein, Herr, auch ich möchte erhoben werden in deiner Ehre und unter deinem Namen, so wie Daniel oder die anderen drei, dann ist es wunderbar. Aber wenn du noch nicht so benutzt wirst, dann sei zufrieden damit, was du gerade hast und versuch damit treu zu sein. Lern erstmal Gottesfurcht, sagt Jesus. Lern erstmal Gottesfurcht, sagt Salomo. Lern erstmal Gottesfurcht, sagt Paulus, sagt Petrus, sagt Johannes. Jeder sagt das. Die Bibel sagt das. Zuerst muss man erstmal lernen, weise zu werden. Und Weisheit ist, Gott zu fürchten. Zu erkennen, wie groß er ist. Und wozu er fähig ist. Und meine größte Angst ist wirklich, dass ich mit der Zeit, mit dem Alltag, und ich merke, dass es einen Alltag auch mit Gott gibt, und dass ich mit meinem christlichen Alltag da reinrutsche, einfach zu vergessen, dass Gottes Kraft auch noch da ist. Weil ich will nicht zu der Liste gehören, haben eine Form von Gottesfurcht, aber seine Kraft verleugnen sie. Ich nenne mich gerne Christ und Gott ist Gott und zu allem fähig, aber ich erwarte es gar nicht. Ich bin Christ und ich habe einen lebendigen Gott, daran glaube ich, aber ich erwarte gar nicht, dass der antwortet oder zu mir redet oder mir Weisheit gibt oder einen Weg. Ich schaffe das schon. Also lasst uns aufpassen. Wir können echt dankbar sein, weil wir haben es nicht verdient. Und wir sind im Grunde genauso ein Chaot wie Nebukadnezar. Ein Typ, der in der Welt aufgewachsen ist, oder eine Frau, so ein Mensch, der in der Welt aufgewachsen ist, mit allen möglichen Göttern und Möglichkeiten, Leben zu leben und das Leben zu halten, zu verstehen, und dann kam Gott in unser Leben, hat da reingesprochen und gesagt so, hey, es gibt noch was anderes. Denn davon bin ich persönlich fest überzeugt, Jesus kommt bald. Und ich freue mich drauf, wenn dieser Stein endlich ins Rollen kommt, und dieses vom Menschen erbaute einfach weg ist. Weil ich freue mich auf diesen Berg, der ewig regiert, weil seine Regierung ist wunderbar. Also lass uns beten und durchhalten. Ja, ich danke dir, dass du mit deinem Volk bist, dass du auch mit uns bist. Ob wir es nun sehen oder nicht, ich meine, wenn ich hier Daniel und seine Freunde sehe, die wurden rausgerissen aus ihrer Heimat, ihr Tempel wurde zerstört, sind Sklaven, haben einen neuen Namen bekommen, der allen möglichen Göttern Ehre gibt, die haben sich bestimmt total verarscht gefühlt vom Leben und von dir, aber trotzdem, ihr Herz war bei dir und ihre Gottesfurcht hast du belohnt. Du brauchst nur eine Handvoll Leute, die wirklich dich suchen und nach dir fragen, und alles ist möglich. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier im Raum, auch für mich, dass du uns segnest, dass wir dazugehören, dass wir in Gottesfurcht wachsen und in kleinen Treue sind, dass wir das wertschätzen, ohne Erwartung mehr zu kriegen. Ja, das ist nicht leicht abzunehmen. Körperlich nicht, aber ja, innerlich ist es noch schwerer, Herr. Ja, weil ich so oft irgendwie im Alltag, im Natürlichen vergesse, dass du wirklich allmächtig bist und bitte gib uns Freimütigkeit, laut zu sein in dieser Welt, dass die Menschen Chance kriegen, überhaupt sich entscheiden zu können, überhaupt hören können, dass es wirklich einen anderen Weg gibt und ein anderes Leben und ein anderes Denken, einen anderen Sinn. Ja, bitte schaff du da Gegebenheiten, öffne du die Tür noch morgen fürs Café und für uns alle hier in unserem Alltag, wo wir sind. Ja, einfach Momente, wo du laut bist durch uns. Ja, das ist so befreiend und so erfrischend, wenn du redest und man sich erinnern darf an die Zeit vor dir und an die Zeit mit dir und wie wunderbar es doch wirklich mit dir ist. Ja, bitte segne die Frucht unserer Hände und das Werk unserer Hände, so damit wir gelingen haben. Dann hilfst du uns, dass wir ein gutes Zeugnis sind, auch in den Orten und Bereichen, wo es uns schwerfällt, Gnade zu zeigen oder Liebe zu geben oder Ehre. Ja, ich danke dir. Amen.